Herr Dr. Christian Tiede, Personalien wie erörtert, wird angeklagt, Frau Katharina Schlüter am Nachmittag des 14. August des letzten Jahres gegen 17.30 Uhr in seiner Wohnung vergewaltigt zu haben.
Oberstaatsanwalt Heise trägt die Anklage vor. Dann übernimmt die Vorsitzende und liest aus der aufgeschlagenen Akte, die vor ihr liegt.
Die Anklage der Staatsanwaltschaft ist mit Eröffnungsbeschluss des Landgerichts vom 16. Januar diesen Jahres zur Hauptverhandlung zugelassen und den Prozessbeteiligten zugestellt worden.
Vis-à-vis der Richterbank hat nun die Rechtsmedizinerin auf dem Zeugenstuhl Platz genommen. Sie wird von der Vorsitzenden befragt.
Mein Name ist Maria Loh Frohnau. Ich bin 53 Jahre alt, mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Ich bin Rechtsmedizinerin am Institut für Rechtsmedizin der Charité und berufe mich auf meinen allgemein geleisteten Eid.
Danke. Sie haben es ja mitbekommen, Frau Professorin. Durch einen Streik am Flughafen ist Frau Schlüter noch nicht eingetroffen. Wir müssen Ihre Aussage deshalb vorziehen. Ist Ihnen das recht?
Natürlich.
Nach unseren Unterlagen haben Sie Frau Katharina Schlüter am 17. August letzten Jahres wegen des Verdachts einer an ihr begangenen Vergewaltigung untersucht. Trifft das zu?
Ja.
Mit welchem Ergebnis?
Ich habe Frau Schlüter körperlich untersucht. Sie berichtete, dass sie zuvor ausführlich geduscht und sogar eine Scheidenspülung vorgenommen hatte. Körperlich waren keine Verletzungen außerhalb des Genitalbereichs und auch keine Verletzungen am Genital selbst zu erkennen. Ich habe Abstriche der bukalen, vaginalen und rektalen Schleimhaut genommen. Sperma konnte dabei nicht nachgewiesen werden. Weiter habe ich das Blut und den Urin von Frau Schlüter mit ihrem Einverständnis auf HIV, Hepatitis, Syphilis, Gonorrhoe, Chlamydieninfektion und Trichomoniasis untersucht. Alle diese Tests waren negativ.
Wie wirkte Frau Schlüter während der Untersuchung?
Ruhig, orientiert und zugewandt.
Ist das eine übliche Verhaltensweise?
Es gibt keine übliche Verhaltensweise nach einer Vergewaltigung. Einige Frauen sprechen ununterbrochen, andere weinen und zittern. Wieder andere sind unfähig, auf irgendetwas zu reagieren, weil sie unter Schock stehen. Das gehört alles zum Spektrum möglicher Reaktionen.
Danke. Sie haben in der Sache auch das Kleid von Frau Schlüter untersucht. Ist das richtig?
Ja.
Können Sie uns das bitte schildern?
Das Kleid wurde mir ebenfalls am 17. August übergeben. Es handelte sich um ein rotes Kleid. Auf dem Begleitschreiben stand, dass Frau Schlüter das Kleid zur Tatzeit getragen habe.
Die Vorsitzende tippt auf ihr Tablet. Auf ihrem Bildschirm erscheint das Polizeifoto eines eleganten roten Kleides neben der Shoppingtüte eines gehobenen Kaufhauses. Das Bild wird für alle anderen Anwesenden im Gerichtssaal auf einen großen Monitor, der über der Richterbank hängt, projiziert.
Ist es dieses Kleid?
Ja. Und die Tüte, in der es mir von der Polizei übergeben wurde.
Der Nebenklägervertreter, Rechtsanwalt Biegler, kommt in den Gerichtssaal.
Nicht zu spät.
Herr Biegler, bitte. Wir sind mitten in einer Befragung.
Aber es ist noch nichts Wichtiges passiert, oder?
Er breitet seine Sachen auf dem Tisch der Nebenklagebank aus. Seitlich der Staatsanwaltschaft und gegenüber der Verteidigerbank. Biegler legt noch eine gefüllte Bäckertüte zu seinen Akten und zieht sich seine Robe an. Die Vorsitzende wendet sich wieder der Sachverständigen auf dem Zeugenstuhl zu.
Konnten Sie mit bloßem Auge Spuren auf dem Kleid erkennen?
Frau Schlüter ist übrigens gerade mit mir angekommen.
Trotzdem setzen wir zunächst diese Vernehmung fort.
Dachte nur, dass Sie das vielleicht interessieren könnte oder sollte.
Frau Professorin, bitte. Mit bloßem Auge, da waren Sie stehen geblieben.
Nur wenn man sehr genau hingesehen hat, ja. Nur dann ließen sich Restspuren erkennen.
Wie haben Sie das Kleid untersucht?
Wir haben mittels einer RSID-Testkassette feststellen können, dass auf dem Kleid Sperma war.
Was ist das für ein Test?
Der Rapid Stain Identification Test reagiert auf Seminogylin.
Was bedeutet das?
Seminogylin ist ein Protein, das in der Bläschendrüse abgesondert wird und die Koagulation des Ejakulats bewirkt. Vereinfacht gesagt, wenn wir Seminogylin entdecken, haben wir Sperma entdeckt.
Wie ging es weiter? Und bitte erklären Sie es so, dass wir es auch verstehen.
Sie wissen vielleicht, dass alle Menschen zu 99,9% das gleiche Erbgut haben. Nur die verbleibenden 0,1% machen uns zu Individuen.
Ja.
Wir suchen also in den nicht kodierenden Abschnitten der DNA. Da gibt es hintereinander gelagerte Wiederholungen von Basenpaarabfolgen. Die bezeichnen wir als STR, als Short Tandem Repeats.
Und die sind von Mensch zu Mensch verschieden?
Nicht alle STRs, aber die Kombination der STRs. Das ist der früher sogenannte genetische Fingerabdruck.
Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
Wir haben Herrn Thiele später eine Speichelprobe in unserem Labor abgenommen und sie aufbereitet. Bitte zeigen Sie die Tabelle Blatt 58.
Auf dem großen Monitor über der Richterbank erscheinen nun zwei farblich unterschiedliche Liniendiagramme, deren Amplituden jedoch identisch sind.
Wir haben die untersuchten SDA-Systeme in Tabellen dargestellt. Wie Sie sehen können, stimmen Spurenprofil und Personenprofil überein.
Vollkommen.
Ja.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Sperma nicht vom Angeklagten stammt?
Deutlich kleiner als 1 zu 30 Milliarden.
Das Sperma auf dem Kleid von Frau Schlüter ist also sicher von Herrn Thiele.
Das Spurenprofil erklärt über 30 Milliarden mal besser, dass er der Verursacher ist, als dass er es nicht ist.
Der angeklagte Thiele verfolgt die Ausführungen der Sachverständigen. Dann wendet sich seine Verteidigerin an die Sachverständige.
Hat Herr Thiele bei Ihnen die Speichelprobe freiwillig abgegeben?
Ja.
Und das Sperma auf dem Kleid stammt von Herrn Thiele?
Das habe ich bereits gesagt, ja.
Dann sagen Sie uns jetzt bitte, wann das Sperma auf das Kleid kam.
Wie bitte?
Wann gelangte das Sperma auf das Kleid? Eine ungefähre Angabe reicht.
Das kann man nicht untersuchen.
Was kann man nicht untersuchen?
Den Zeitpunkt. Man kann kein Alter von DNA feststellen. Noch nicht. Wir arbeiten daran. Irgendwann wird es gehen.
Wir wissen also nicht, wann.
Wir können es nicht wissen.
Es könnte also, sagen wir mal, schon vor einem oder zwei oder drei Jahren dorthin gelangt sein.
Das kann ich nicht ausschließen.
Vielen Dank.